Ich bin da schon für den Fußballfan, und zu dem zähle ich mich auch, eine komfortable und begrüßenswerte Situation. Wenn man sich das Tableau anschaut, Mainz, die gerade den Trainer gewechselt haben, können mit einem Sieg auf Platz 12 springen, und umgekehrt oben ist es so, dass alle so dicht beieinander sind, dass man ja gar nicht mehr weiß, wenn man nicht gerade Fan von Gladbach ist, wer Tabellenführer ist.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ein Drittel der Bundesliga-Saison ist gespielt. Bayern München ist nicht auf Tabellenplatz 1. Da steht Borussia Mönchengladbach. Und das nicht durch Zufall, sondern durch einen tollen Offensivfußball. Und das auch nicht nur einmal, sondern in den letzten Wochen. 5-mal haben sie insgesamt Position 1 verteidigt. Die Bayern hängen da dahinter. Dann haben wir Borussia Dortmund als großen Meisterschaftskandidaten, der am vergangenen Samstag ja bei Bayern München aber ganz schön auseinandergenommen worden ist. Schalke 04 gut gestartet, schwächelt im Moment so ein bisschen. Ein Tabellenmittelfeld sucht man eigentlich vergeblich. Da gibt's gar nicht so viel, die zwischen oben und unten so dazwischen stehen irgendwo. Ja, und dann gibt's unten ganz viele Abstiegskandidaten und die Aufsteiger sind auch wieder mit dabei. Alle drei, der SC Paderborn, der SC FC Köln und Union Berlin, die jetzt vielleicht sogar ein bisschen sich Richtung Tabellenplatz 10 mal orientieren können. Und das ist vielleicht auch eine Überraschung. Das ist meine unbedeutende Einschätzung des ersten Drittels der Fußball-Bundesliga. Ich habe mit einem Experten gesprochen, den ihr am Anfang schon gehört habt. Vielleicht habt ihr ihn auch stimmlich zuordnen können. Das ist Andreas Rettig, Manager gewesen, muss man sagen, beim ersten FC Köln, beim FC Augsburg, beim SC Freiburg. Er hat für die Deutsche Fußballliga gearbeitet und damit das Geschäft quasi von der anderen Seite auch gesehen. Also wenn einer sich wirklich in der Fußball-Bundesliga auskennt, und zwar von allen möglichen Seiten, dann ist es eben Andreas Rettig. Den habe ich erreicht und mit ihm mal über dieses Anfangsdrittel der Fußball-Bundesliga gesprochen. Andreas Rettig, das erste Drittel der Bundesliga ist gespielt. Man weiß gar nicht, was man sagen muss. Alles durcheinander oder Gott sei Dank ist es zu eng, oben und auch unten. Wie ist denn so dein Eindruck? Lieber einer, der vorne wegrennt, wie bei München in den letzten Jahren oder so wie jetzt, alles eng zusammen?
Nein, ich finde das schon für den Fußballfan, und zu dem zähle ich mich auch, eine komfortable und begrüßenswerte Situation. Wenn man sich das Tableau anschaut, Mainz, die gerade den Trainer gewechselt haben, können mit einem Sieg auf Platz 12 springen, und umgekehrt oben ist es so, dass alle so dicht beieinander sind, dass man ja gar nicht mehr weiß, wenn man nicht gerade Fan von Gladbach ist, wer Tabellenführer ist.
Die sind es nämlich, und das tun sie seit 5 Wochen sehr konstant da oben auf Rang 1 stehen. Glaubst du, dass sie das am Ende wirklich schaffen können, dass sie Deutscher Meister werden?
Naja, also mit meinen Prognosen, was Fußballergebnis angeht, habe ich noch nie so richtig gut gelegen. Deswegen halte ich mich da auch zurück. Aber ich verhehle nicht, dass sie mir auf jeden Fall deutlich lieber wären als der FC Bayern.
Aha, da hört man doch schon so ein bisschen Sympathie für die Borussia raus oder Antipathie gegen Bayern München. Aber da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, sehr viele werden sagen, Mensch, irgendwann, egal wer, aber irgendwann mal einen anderen deutschen Meister, das hätte ja schon was. Wenn wir das so sagen, ist es denn tatsächlich so, dass Bayern München nicht mehr für den Meistertitel in Frage kommt?
Nein, das auf keinen Fall. Der FC Bayern hat immer die Qualität, hat die Kaderstärke insgesamt, und so, dass man da immer damit rechnen muss, die sollte man nie und darf man nie abschreiben. Aber wie gesagt, ich wünsche mir schon einen anderen deutschen Meister.
Der BVB wird es vielleicht nicht werden, denn spätestens seit dem Klassiko, wie er neuerdings heißt, letzten Samstag, da hat er schon gemerkt, der BVB, er muss eine ganze Menge mehr tun, als er im Moment tut. Wieso funktioniert das bei denen nicht so?
Ja, also ich war auch etwas ratlos nach dem Spiel, weil man hatte doch das Gefühl gehabt, dass die Borussia, auch Dortmund in dem Falle, die Kurve bekommen hatte, international wirklich ein überragendes Ausrufezeichen gesetzt hatte. Und dann hatte man wirklich das Gefühl, ich hatte es zumindest, Mensch, jetzt geht es auch wirklich mit breiter Brust, fahren nach München. Dass es am Ende dann wieder nichts war, ich glaube, das dritte Mal in Folge in ähnlicher Höhe, 04, 05, 06 oder sowas. Ne? Also ich habe da keine Erklärung für.
Ich bin immer noch der Meinung, der BVB hat einen ganz, ganz tollen Kader. Der hat die letzte Saison gut analysiert, hat gut reagiert, Neuverstärkung, das passt für mich alles und kriegt es nicht auf die Kette. Lucien Favre war mal so ein bisschen in Frage. Ich könnte mir vorstellen, nach der Niederlage Bayern ist es wieder. Liegt es denn wirklich am Trainer oder warum kriegen die ihre PS da nicht auf die Straße?
Ja, also ich halte nichts davon, jetzt eine Ferndiagnose hier zu geben. Das steht mir auch nicht zu. Also ich finde, da wissen die verantwortlich. Ich habe da wirklich eine hohe Wertschätzung von Michael Zorg und auch Aki Watzke. Die werden schon das Richtige beobachten und das Richtige sehen, beziehungsweise dann die richtigen Schlüsse ziehen. Ob das in diese oder jene Richtung ist, wird man dann sehen. Aber also das ist sicherlich etwas, was mir nicht zusteht.
Und ein Überraschungsgast ist da oben drin, der SC Freiburg, dein alter Verein, wo du ja mal Manager gewesen bist. Zu Recht Zufallsaufnahme, die schwimmen ja nun auch schon etliche Spieltage da oben mit.
Ja, das freut mich ganz besonders, weil der Club natürlich dann mit seinen bisherigen Leistungen, aber nicht nur diese Saison, sondern auch in den letzten Jahren, wirklich immer Vorbild für viele, viele kleine andere Clubs ist, nämlich mit der Formel auch mit wenig viel machen zu können und hier treffen Kompetenz, Kontinuität zusammen und deswegen ja, ist es wirklich großartig und das wäre natürlich ein tolles Ausrufezeichen, wenn es dem Sportclub gelingen sollte, am Ende in ähnlicher Tabellenregion zu bleiben.
Da waren Sie ja schon mal, die haben ja schon mal Europapokal gespielt. War das zu deiner Zeit damals?
Ja, das war, wir haben, der Sportclub hatte zweimal, glaube ich, in der Vergangenheit, einmal war ich dabei, das war wirklich großartig, wir hatten mit unserem Mickey Mouse Etat tatsächlich sind ganz unglücklich in der dritten Runde damals an Feyenoord Rotterdam, die dann auch später im Finale gegen Borussia Dortmund verloren hatten, sind wir ausgeschieden, hatten in De Kuip 1-0 verloren. Und im Rückspiel führten wir 12 Minuten vor Schluss 2-0. Da kann sich jeder ausmalen, was da los war im Dreisamstadion. Und dann hat leider Feyenoord von Heudung einen Freistoß reingehauen. Und immer wenn ich Richard Golz, unseren damaligen Torwart, sehe, sage ich ihm noch, Mensch, Richard, den hättest du halten müssen. Ja, aber er schmunzelt dann immer und weiß es dann sehr strikt von sich.
Ja, der war eh schon 2 Meter groß und hat es trotzdem dann nicht ganz gereicht. Aber es zeigt, dass es nicht immer Geldfußball sein muss, sondern dass diese Einheit, das Kollektiv einfach funktionieren muss. Da sind wir vielleicht bei Schalke 04, die mit dem neuen Trainer David Wagner ganz gut reingekommen sind. Jetzt sind sie auch so ein bisschen von dieser Aufwärtstendenz abgerutscht. Hängt das an dieser Verletzung Salif Sané, der für die Defensive ja extrem wichtig ist für die? Der fällt ja jetzt erstmal wochenlang aus.
Ja, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher und wichtiger Spieler für Königsblau. Ich finde aber auch, dass die Schalkers insgesamt gut machen. Ich kenne Herrn Wagner nicht, nur aus der Ferne und ich finde, dass er da einen exzellenten Job macht. Und das scheint kein Zufall zu sein, was da passiert und das sieht man mit Freude.
Wenn wir jetzt so ein bisschen mal mit dem Andreas Rettig, den ich als Gast begrüßen darf, über diese erste Saisonphase der Bundesliga sprechen, dann kommen wir jetzt so ein bisschen in das Mittelfeld, wobei ich habe das Gefühl, irgendwie gibt's gar kein Mittelfeld in dieser Saison, oder?
Nein, ich glaube, dass Schalke, über die wir gerade gesprochen haben, die erste Mannschaft unter dem internationalen Strich ist, mit 19 Punkten. Dann folgen mit Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg nahezu alle Vereine, die aktuell noch international vertreten sind, die sind 2 Punkte dahinter. Also daran erkennt man, wie eng es ist, wenn man weiß, dass man punktgleich ist, dann Schalke mit Dortmund als Sechster. Also da fällt es schwer, von dem Mittelfeld zu reden, weil durch einen Dreier marschiert man dann schon an einer Vielzahl von Vereinen vorbei.
Ist das denn so eine typische Situation, die wir momentan haben, dass wir so eine Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga kriegen, die unten stehen, die nie nach oben kommen werden und die oben sind, die bleiben dann da auch?
Ach, das weiß ich nicht. Also ich bin da immer mit so absoluten Prognosen zurückhaltend. Es gibt ja auch jetzt positive, haben wir eben gesagt, mit Freiburg, aber auch negative Ausreißer, wenn ich an Hertha und Bremen denke. Das durchmischt sich in der Regel schon noch in der Frage. Und man darf nicht vergessen, wir sind am 11. Spieltag.
Da kann eben noch eine ganze Menge passieren. Das sagen wahrscheinlich auch die Abschiedskandidaten, die zumindest im Moment als Abschiedskandidat gehandelt werden. Die Aufsteiger sind fast geschlossen. Unten drin der SC Paderborn, 1. FC Köln, Union Berlin kann sich so ein bisschen absetzen im Moment. Hast du das erwartet, dass die drei tatsächlich auch dann da unten bleiben?
Ja, man muss dazu wissen und dann erklärt es das auch. Und deswegen sage ich ja, damit war leider, ich werde es auch direkt zu rechnen, es hängt auch ein bisschen an der ungerechten Verteilung der Medienerlöse. Ja. Und wenn man da sieht, wie das Spreizverhältnis hier auseinandergeht, dann ist es nicht verwunderlich, wenn die am Ende rauskommen aus der zweiten Liga und nahezu abgeschnitten werden von den großen Töpfen, also Paderborn, also da müsste schon ganz, ganz, ganz viel passieren, wenn sie die Klasse halten können, weil sie einfach ungleiche Startvoraussetzungen haben und das ist sicherlich auch zu kritisieren und das spiegelt sich dann immer in solchen Tabellenbildern wie jetzt auch wieder.
Die Paderborner gehen ja sehr offensiv damit um und sagen, wir wissen, es war eigentlich keine Chance, wenn wir drin bleiben, ist okay, wenn nicht, ist nicht so schlimm, weil diese eine Saison, und du hast das gerade gesagt, diese Fernsehgelder erster Bundesliga, die finanziert uns dann die nächsten 2-3 Jahre in der zweiten Liga. Also dieses eine Mal aufsteigen, mitspielen da oben, Geld generieren, um dann die Zukunft zu sichern, das ist ja auch irgendwie ein komisches Konzept, oder?
Ja, was heißt komisch, aber ich finde das schon, dass da in Paderborn verantwortungsbewusste und vernünftige Entscheider am Werk sind. Wenn man genau das verinnerlicht, ja, dass man sich nicht treiben lässt, dass man am Ende sagt, jawohl, wir sind der Underdog, wir haben deutlich weniger wirtschaftliche Möglichkeiten, aber wir spielen hier nicht schwarz oder rot wie im Casino und setzen alles auf eine Karte. Dann halte ich das für sehr seriös und vernünftig. Die Alternative wäre ja dazu zu sagen, wir riskieren alles und hauen im Winter die Millionen raus für Transfers, die dann möglicherweise den Klassenerhalt schaffen. Aber was ist, wenn nicht?
Tja, dann hast du vielleicht dich überschuldet, steigst trotzdem ab und dann hast du gleich zwei Dinge, die nicht funktionieren, der Mannschaft, die nicht funktioniert und das Finanzielle dann auch nicht mehr. Beim ersten FC Köln, da waren ja eigentlich doch sehr viele der Meinung, oh, die schaffen das aber ganz, ganz locker. Du bist ja auch Manager beim ersten FC Köln gewesen. Woran hakt's denn bei denen?
Bitte?
Woran hakt's denn beim ersten FC Köln?
Ach so, das ja, ich habe das letzte, es hakte gerade in der Leitung, deswegen hatte ich. ich denke, dass der Standort insgesamt ja ein Standort ist, der nicht ganz so einfach ist wie im beschaulichen Ostwestfalen, wenn wir jetzt mal das mit Paderborn vergleichen. Hier wird alles relativ schnell überzeichnet. Ich denke, dass es für mich keine Überraschung ist, dass die Neulinge und der SC Köln ist Neuling, das darf man nicht vergessen, bei aller Wertschätzung und glorreicher Tradition sind sie Neuling. Da muss man schon mal rechnen, dass man nach einem Drittel der Saison auch im Bereich der Abschiedsplätze sich tummelt. Es kam einiges zusammen. Sicherlich ist es nicht förderlich, wenn mitten in der Saison oder in der Halbserie auch die Entscheider von Bord gehen, der eine freiwillig, der andere, wie der Trainer jetzt, entlassen wurde. Ob es jetzt an anderen Dingen liegt, die der Öffentlichkeit verborgen sind, weiß ich jetzt nicht, aber dass es schwer wird, auch für den 1. FC Köln, das überrascht mich jetzt nicht.
Das ist gerade gesagt, der Trainer ist weg, Achim Beierlorzer, es spricht viel für Pal Dardai als der neue Mann. Weißt du das schon, wird er das sein?
Ich habe da keine Ahnung, wie da der Entscheidungsprozess ist. Es ist nur etwas verwunderlich, dass alle Personalgespräche und Sachstände hier jeden Tag tatsächlich für die Öffentlichkeit aufbereitet werden. Das überrascht schon, immer zu wissen. Ich fühle mich gut informiert als FC-Mitglied. Weil man weiß tatsächlich jeden Tag, was und wo die Verantwortlichen unterwegs sind.
Was man noch nicht weiß, ist, wer der Nachfolger von Armin Fee wird. Du hast es schon gemacht, diesen Job, da heißt es Geschäftsführer Sport. Im Moment schaust du das Ganze von außen an. Denkbar, dass du den ersten FC Köln wieder als Manager, sportlicher Leiter, wie man es nennen will, dann begleitest für die nächsten Monate, Jahre?
Nein, also das habe ich immer so gehalten, dass ich grundsätzlich nicht zu meinen beruflichen Plänen erkläre. Ich habe ja eine private Entscheidung getroffen, mich aus dieser tollen Stadt Hamburg von diesem großartigen Club St. Pauli wirklich schweren Herzens zu verabschieden vor 6 Wochen aus privaten Gründen. Und diese privaten Gründe haben noch immer Bestand.
Wir wollen noch nicht nachfragen, was das für private Gründe waren. Die akzeptieren wir, aber das hat gesagt, Ende September warst du beim FC St. Pauli raus, hast gesagt, jetzt mache ich erstmal gar nichts, habe andere Aufgaben, die im privaten Bereich liegen. Dann lass uns vielleicht noch zum Schluss eben kurz sagen, wer wird deutscher Meister?
Ja, das ist wirklich, ich verbinde es ein bisschen mit der Hoffnung und hoffe auf Borussia Dortmund.
Und wer steigt ab?
Ja, also ich befürchte, dass ich mich nur, dass es Paderborn erwischen wird, trotz aller verantwortungsbewusster Politik. Und den zweiten Absteiger, boah, da kann ich mich nicht festlegen, da mache ich mich nur unbeliebt. Ich wünsche mir, dass mein ehemaliger Club Augsburg und Köln natürlich die beiden den Kopf über Wasser behalten. Aber da ist auch mehr Wunsch der Vater des Gedanken.
Nach einem Drittel der Saison, wir haben es eingangs gesagt, kann man nur Tendenzen erkennen, noch lange nicht finale Aussagen treffen. Da wird sich und kann sich noch eine ganze, ganze Menge ändern. Dankeschön, Andreas Retti, dass du da im Moment Zeit hattest, mit uns mal so dieses erste Drittel der Bundesliga durchzusehen, durchzugucken, was es denn dort alles an Höhepunkten und auch Tiefpunkten gegeben hat. Und den Angriff von David Abraham auf Christian Streich ist ein Tiefpunkt, da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen, oder?
Nein, da ist genug gesagt und ich finde nicht, dass es zur Nachahmung empfohlen ist.
Dann sage ich schönen Dank, Andreas Rettig, dass du Zeit hattest. Alles Gute für die nächsten Aufgaben und wir freuen uns sehr, wenn wir dann dich wieder in der Bundesliga wiedersehen würden. Dankeschön.
Vielen Dank, alles Gute.
Dankeschön, Andreas Rettig, dass er da Zeit hatte für Bosses Bundesliga-Blog mit mir über das erste Drittel der neuen Saison in der Bundesliga zu sprechen. Obwohl, ja, nach den ersten Monaten so neu ist sie dann ja auch nicht mehr. Da hat sich ja dann doch schon einiges getan in dieser anscheinend doch sehr, sehr interessanten und abwechslungsreichen Saison 2019-2020. Das war's dann für heute mit der Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Nächsten Donnerstag gibt's wieder was Neues von mir mit einem sicherlich wieder interessanten Thema. Würde mich freuen, wenn ihr mal ein Feedback rüberwachsen lasst. Das geht am besten über die sozialen Plattformen mit Facebook, mit Twitter, mit Instagram, mit LinkedIn oder auch einfach über ralfbosse.de. Da gibt's dann auch ein Kontaktformular. Gibt's auch. Also ich bespiele alle Plattformen, von daher überall werdet ihr mich finden können. Wenn ihr vielleicht Themenvorschläge habt, sehr gerne, her damit. Ich glaube, dass wir da immer wieder Gäste für Bosses Bundesliga-Blog gewinnen können. Vielleicht wollt ihr ja selber mal Gast sein, habt ein Thema, was auf den Nägeln brennt und sagt, Mensch, da würde ich ganz gerne mal drüber sprechen. Würde mich freuen. Meldet euch und dann komme ich wieder auf euch zu. Das war's dann für heute. Dankeschön, dass ihr dabei wart und es ist Länderspielpause. Genießt die Zeit, kein Zittern mit dem Verein. Es ist ein Wochenende ohne Niederlage, aber vielleicht auch ohne Sieg, je nachdem, wie euer Verein unterwegs ist. Dankeschön. Tschüss, sagt Ralf Bosse.